Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2024? Grow, wachsen.
Alright, seid ihr wach? Sehr gut, das freut mich zu hören, dass ihr alle wach seid. Genau, wir sind gehen dem Ende zu unserer Predigtserie Gott selbst, die Namen Gottes und was ein Name mit uns macht, möchte ich ein bisschen deutlich machen anhand von einem Hund. Wenn wir durch die Stadt gehen, meine Töchter und meine Frau und ich, wir gehen durch die Stadt, wir sehen ein kleines, vierbeiniges, fälliges Wesen, dann sagen meine Tochter oder meine Töchter sagen dann, ein Hund, das stimmt, das ist auch ein Hund. Wenn man ein bisschen mehr weiß, vielleicht ein bisschen älter ist, ich würde dann vielleicht noch sagen, ja, das ist, die Rasse würde ich vielleicht noch sagen, das ist ein Border Collie, das ist ein Golden Retriever, dann hört es auch schon auf zu wissen, was für eine Rasse es ist, Husky, Schäferhund vielleicht noch. Aber das ist so der nächste Schritt, man weiß dann so die Rasse. Und dann aber, ich bin als kleiner Junge schon aufgewachsen mit Hunden, wir hatten immer einen Hund gehabt auch, ne? Und es wird wohl oder übel so ausgehen, dass wir auch einen Hund irgendwann haben werden, was auch schön ist. Aber dann werden irgendwann meine Kinder sagen, wenn wir zum Tierheim oder zum Züchter gehen, dann sagen meine Kids dann, boah, das hier ist unser Hund, das ist unser Hund. Und dann haben wir diesen Hund und der wächst bei uns auf und die Beziehung wächst. Und natürlich geben wir diesem Hund irgendwann einen Namen und sagen dann, keine Ahnung, wie wir den nennen werden, aber der Hund von meinen Eltern zum Beispiel, der heißt momentan, der heißt Abby, Abigail. So, wir wissen, wir haben eine Beziehung mit diesem Hund aufgebaut. Wenn wir zu meinen Eltern fahren, wissen meine Töchter, die Abby ist da. Ja, ist nicht nur, ja, das ist meiner Oma ihr Hund, der Border Collie Münsterländer Mischling, sondern sie wissen, das ist die Abigail. Das, weil eine Beziehung aufgebaut wurde mit diesem Hund. Und das machen Namen. So, wir verbinden eine Persönlichkeit, einen Charakter mit einem Namen. Und so auch bei Tieren. Weil der Name ist ein wichtiger Teil von uns. Und das ist, warum wir diese Predigtserie eigentlich gestartet haben. Gott selbst. Die Namen Gottes, um die Charaktereigenschaften Gottes kennenzulernen. Yahweh Shammah haben wir angefangen mit Gott ist gegenwärtig. El Elyon, er ist der Höchste, er ist der einzig wahre Gott. Yahweh Rapha, der Herr ist mein Arzt. Und letzte Woche Elroy, der Gott, der mich sieht, aus einer Erfahrung rausgesprochen. Und heute wollen wir uns, ich sag mal, einen Namen anschauen. So richtig Name ist es nicht, aber darauf kommen wir gleich. Wir wollen uns heute Elohim anschauen, den Namen. Und Elohim ist ein kategorischer Name. Also er ist nicht ein richtiger Name, sondern eigentlich ist es ein Name, der eine Kategorie beschreibt. Ja, also man kann das ein bisschen vergleichen wie, es ist ein Titel. Es ist mehr ein Titel als ein Name. So wie man einen Titel bekommt, wenn man ein Kind bekommt. Ich habe irgendwann den Titel Papa bekommen. Ja, hier sind ein paar Leute auch, die Mutter oder Papa, Opa, Oma sind, Tante, Onkel. Das ist ein Titel, der vergeben wird, ne? Und bei dem, so ist es ähnlich so bei Elohim auch. Und bei Mama wissen wir, hier sind ganz viele Mütter im Raum. Aber wenn ich jetzt zu meinen Geschwistern sagen, hey, zu Weihnachten müssen der Mutter mal noch ein Geschenk kaufen, dann wissen meine Geschwister ganz genau, dass ich unsere Mutter meine und nicht irgendeine Mutter, sondern wir verbinden damit schon direkt. Ich sage zu meinem Bruder, hey, die Mutter das und das, und dann verbindet er direkt, er weiß, aha, unsere Mutter. Und so ist es auch mit Elohim. Elohim ist etwas, was eine Kategorie erklärt, ein kategorischer Name, ein Titel. Man kann sagen, Yahweh ist der Name Gottes und Elohim ist sein Titel. Yahweh kommt nächste Woche dran, aber heute Elohim. Elohim ist das dritthäufigste Substantiv in der Bibel. Es ist quasi die zweithäufigste Art und Weise, wie Gott genannt wird in der Bibel. Das meiste ist Yahweh mit 6000 Mal, aber Elohim kommt 2400 Mal in der Bibel vor. Und wir wollen uns erstmal eine Stelle in der Bibel anschauen, wo uns Gott direkt mit diesem Namen, mit diesem Titel begegnet. Und dazu schauen wir uns 1. Mose Kapitel 1, den Vers 1 an. Ach so, ich sehe den hier nicht. Okay. Im Anfang schuf Gott Elohim Himmel und Erde. Das ist, wie die Bibel anfängt. Wenn du die Bibel aufschlägst, das ist der erste Satz, der dir entgegenkommt in deiner Bibel. Und das ist auch was ganz Besonderes, dass die Bibel direkt mit so einer Aussage startet. Keine Einleitung, es wird nicht gesagt, wo kommt dieser Gott her, wo befinden wir uns jetzt in dem Kontext. Ich weiß nicht, ob jemand die Herr der Ringe Bücher gelesen hat. Der weiß, die starten erstmal mit ganz viel Einleitung. Da wird erstmal erklärt, die Hobbits, das und das und Auenland. Ganz viel Kontext erklärt. Die Bibel startet direkt mit einer Begegnung mit dem lebendigen Gott. Sie startet direkt im Anfang, schuf Gott Himmel und Erde. Keine Einleitung, direkte Begegnung. Und auch das Wort schuf ist auch, ich möchte ganz kurz ein bisschen exegetisch da auf diese Stelle eingehen. Auch dieses Wort schuf, was hier steht, ist ein Wort, das in der Bibel nur genannt wird, wenn Gott etwas macht. Ist erstmal in einer Pluralform, dieses schuf. Und es wird nur gebraucht, wenn Gott etwas schafft. Und Gott schafft immer etwas ohne, also es wird nie der Stoff genannt, aus was er es macht. Also hier steht einfach nur, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Hier steht nicht, im Anfang schuf Gott mit dem Substanz, mit den Atomen irgendwie die Himmel und die Erde, sondern es wird einfach nur genannt, Gott schafft die Erde und Gott schafft den Himmel. Jetzt, um das ganze Elohim-Thema ein bisschen besser zu begreifen und zu verstehen, möchte ich jetzt auf ein Thema eingehen, um das besser zu verstehen. Okay? Ihr seid ja alle, wir haben noch morgen, wir haben früh, der Kaffee ist noch am Wirken. Im Anfang, ihr seid dabei, erster Vers, im Anfang schuf Gott, Elohim steht dort im Hebräischen, Himmel und Erde. Jetzt einmal die nächste Folie. Das ist, was Gott schafft. Ja, er schafft einmal den Himmel, was hier im Hebräischen übrigens eine Pluralform ist, die Himmel, Mehrzahl, aber das Himmel und Erde. Und man kann sich das vorstellen, er schafft zwei Räume auch. Ne? Hier ein bisschen angedeutet mit diesen zwei Kreisen, die Erde und den Himmel. Und es gibt einen Bereich, den ihr seht, wo die beiden Räume, die beiden Realitäten sich überschneiden. Und genau in diesem Zwischenraum, da diesem Überschneidungsraum, den ihr hier seht, das war der Bereich, wo der Garten Eden war. Der war genau in diesem Bereich zwischen, er war auf der Erde, aber er war im Himmel. Er war genau in diesem Überschneidungsgebiet von diesen zwei Realitäten. Das ist wichtig, um das zu verstehen, wie Elohim, was es bedeutet auch. Und außerdem, ein kleiner Spoiler, das ist ein, worum es in der nächsten Predigtserie geht. Wir wollen genau um diesen Zwischenraum zwischen, wo beide Realitäten, die Erde, alles, was hier auf der Erde passiert, ne, unser Leben, Hunger, Essen, Arbeiten, Erfolg, whatever, mit dem Realitätsbereich des Himmels sich überschneidet. Und das sind Räume auch, die Bibel nennt das auch der Tempel. Das Allerheiligste ist ein Raum, wo Himmel und Erde sich überschneiden. Damals im Tempel war das der Bereich. Und wir können heutzutage noch Momente haben, wo das passiert, wo Himmel und Erde sich überschneiden, wo wir in einen Raum kommen, wo der Himmel auf Erden kommt. Kleiner Teaser für die nächste Predigtserie. Zwei Räume. Das ist einmal die sichtbare Welt und die unsichtbare Welt, die geschaffen wird. Ja, die Welt, die wir hier sehen, in unserer von Atomen geschaffenen Welt, wir erkennen das, wir sehen das, ja, wir können es anfassen, aber auch ein Raum, eine Welt oder ein Parallelwelt quasi, die unsichtbare Welt. Ja, und davon erzählt die Bibel auch. Sie erzählt von Engeln, von Cherubinen, sie erzählt aber auch von Geistern und auch von Dämonen sogar. Ja, Paulus selbst sagt selbst, der Kampf ist nicht gegen das Weltliche, sondern gegen die unsichtbare Welt. Da muss ich leider sagen, weiß ich jetzt nicht, ob Jesus das gesagt hat oder Paulus, ich bin ehrlich. Aber der Kampf, den wir in der unsichtbaren Welt haben, ist eine Realität. Und diese Geistwesen fallen in diese Kategorie Elohim. Ja, man kann nicht sagen, dass Elohim einfach nur Gott bedeutet, sondern Elohim ist eine Kategorie, die erklärt wird. Und da ist der Himmelbereich, die unsichtbare Welt gemeint. Und im Buch Hiob zum Beispiel, lesen wir auch am Anfang, falls du es mal gelesen hast, da wird ein göttlicher Rat erklärt. Ja, da die Bibel erzählt da von einem göttlichen Rat. Der Begriff Elohim ist immer eine Pluralform, ist immer Mehrzahl. Ja, was aber einfach an Hebräisch liegt, ja, das ist wie bei uns, das Wort Ferien gibt es auch nur in Plural. Es gibt nicht Singular Ferien. Also ist Elohim immer Plural und wird in der Bibel für fremde Götter gebraucht. Ja, Gott nennt selbst die ägyptischen Götter, die sie dort anbeten in Ägypten, nennt er selber mit dem hebräischen Wort Elohim. Böse Geister, Götzen werden auch als Elohim bezeichnet, aber auch der Rat Gottes, die Engel und Cherubin. Das unsichtbare, die unsichtbaren Geistwesen, nenne ich es mal so. Seid ihr noch da? Ja? Okay. Es gibt viele Elohim. Jetzt könnte man denken, ja, es gibt viele Elohim, aber wir glauben ja an einen Gott. So, was hat das Wort Elohim überhaupt zu bedeuten, wenn es viele Elohims gibt? Aber die Bibel ist ja ganz klar, es gibt viele Elohim, aber einer ist nur der wahre Elohim. 5. Mose, Kapitel 10, Vers 17. Denn der Herr, euer Gott, ist der Gott aller Götter und der Herr über alle Herren. Jetzt kannst du die nächste Folie direkt machen. Denn der Yahweh, also da steht, der Herr ist immer groß, Capital, Großbuchstaben Herr. In der Bibel ist immer Yahweh. Euer Elohim ist der Elohim aller Elohim und der Herr über alle Herren. Hier ist ein ganz klares, deswegen ist die Assoziation in der Bibel immer Elohim, der christliche oder der jüdische Gott, der Titel von Yahweh, dem Schöpfer. Denn der Yahweh, wie er sich selbst vorgestellt hat, euer Elohim, ist der Elohim aller Elohim. Es gibt keinen, der über ihm steht. Um das noch klarer zu sagen, Yahweh, Elohim, der Elohim, er steht über den ganzen anderen Geistwesen. Er ist der Einzige, der die Quelle von allem ist. Ja? Alle anderen Elohim sind keine Quelle, sondern alles stammt von Yahweh, Elohim. Er schafft Leben. Ja? Er wurde nicht geschaffen, aber er hat alles geschaffen. So wie Paulus das im Kolosserbrief schreibt, Kolosser 1, 15 bis 17. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Deswegen braucht die Bibel keine Einleitung wie der Herr der Ringe, um irgendwie zu erzählen, wo Leute herkommen, weil er wurde nicht geschaffen. Alles begann durch Gott. Alles wurde erschaffen durch Elohim. Er ist die Quelle von allem. Das ist unser Elohim. Unser allmächtiger Schöpfergott, der dich und mich gemacht hat. Das bis dahin jetzt sehr theoretisch, sehr viele Dinge auch und sehr viele neue Dinge. Ja, Gott schafft am Anfang zwei Bereiche, Himmel und Erde. Er schafft eine sichtbare und unsichtbare Welt. Ja, und er schafft auch diese Geistwesen, diesen Rat Gottes, den er hat. Kann das so ein bisschen als Mitarbeiter Gottes sehen auch. Er schafft diese Elohim, aber er ist der Elohim aller Elohim. Er ist der Oberste, er ist die Quelle aus allem. Er hat geschaffen und wurde nicht geschaffen. Das ist ganz, ganz wichtig. Der Gott, der Elohim, der dich und mich geschaffen hat. Das lesen wir dann später im Schöpfungsbericht, ein paar Verse weiter im ersten Kapitel der Bibel. Kannst du einmal anmachen? 1. Mose 1,26a. Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen, als Abbild von uns, uns ähnlich. Genau, pfiffigen Bibelwissenschaftlern fällt hier etwas auf, wenn man den Schöpfungsbericht liest. Vorher sagt er immer, Gott schuf, also es steht immer dort, Gott schuf Himmel und Erde, Gott machte Licht. Er hat immer eine klare Aufforderung, er macht etwas. Und hier ist etwas, das zeigt auch, wie besonders diese Schöpfung von den Menschen ist. Er sagt nämlich, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen. Er sagt nicht, und Gott schuf den Mensch als Abbild von ihm, sondern er sagt, lasst uns Menschen machen als Abbild von uns, uns ähnlich. Das, was es besonders macht, dass er die Menschen machen möchte, ist es macht es etwas Besonderes, die Schöpfung von den Menschen. Ne? Aber auch die Pluralform, auch interessant, da möchte ich aber gar nicht drauf eingehen heute. Lasst uns Menschen machen als Abbild von uns, uns ähnlich. Abbild von uns, detailliert wird das dann im zweiten Kapitel, Vers 7 erzählt. Kannst du auch die nächste Folie mal bitte anmachen? Genau. Dann formte Jahwe Gott den Menschen aus loser Erde vom Ackerboden und hauchte Lebensatem in sein Gesicht. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Das einzige Mal, wo Gott etwas nimmt, um etwas zu schaffen. Wir haben vorher immer nur, er sprach und es wird Licht. Er sprach und die Erde und der Himmel ist da. Er sprach und etwas passiert. Und hier ist das erste Mal, dass er etwas nimmt und schafft daraus etwas. Ja, er formt aus der Erde, vom Ackerboden, formt er den Menschen und haucht ihn den Lebensatem ein. Ja. Und das ist auch, was der Name bedeutet dann. Ne? Wir wissen ganz genau, ne? Der Mann, der dort geschaffen wird, wird Adam genannt. Ja, und in dem Hebräischen ist quasi die Wurzel oder die Herkunft, heißt quasi der vom Erdboden Genommene. Er nimmt den Erdboden, schafft daraus den Menschen und schafft den Menschen in seiner Realität auf der Erde. Ja. Die Elohim hat er anders geschaffen, aber den Mensch schafft er aus der Erde in seine Realität der Erde hinein. Und nicht einfach nur so, er sagt nicht, ja, jetzt seid ihr einfach geschaffen, sondern er gibt diesen Menschen auch einen Auftrag. 1. Mose 1, 27 und 28. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Gott möchte, dass wir Menschen über seine Schöpfung regieren. Das ist auch etwas Besonderes, was uns Menschen besonders macht. Er möchte nicht selber über seine Schöpfung regieren, sondern er gibt uns diesen Auftrag, dass wir über seine Schöpfung regieren dürfen. Das Geschöpf darf über die Schöpfung des Schöpfers regieren. So wird es hier, also er sagt selbst, herrscht über die Fische im Meer. Ja, und hier ist kein Herrschen in einem, so wie wir, was wir vielleicht direkt assoziieren mit, so wie wir gerade diese Erde beherrschen, das ist nicht in Gottes Auftrag gemeint, so wie wir das momentan tun. Ja, aber es ist ein Bebauen, wir sollen sie befüllen, wir sollen sie genießen, auch in den Freuden, die dort zu erkennen sind, Familie gründen, das Gute da drin sehen, das Gute da drin erkennen. Aber nicht ausbeuten, nicht ausnehmen. Aber es ist ganz besonders, er schafft uns und wir dürfen über seine Schöpfung. Also regieren, natürlich, Gott regiert, aber er gibt uns diesen Auftrag, dass wir sie bebauen dürfen und drüber herrschen dürfen. Heute Morgen haben wir sehr, sehr viele Bibeltexte, weil mir das sehr, sehr wichtig ist, um dieses Bild klar zu umfassen, was es bedeutet, Elohim, der allmächtige Schöpfer. Und auch, was es vor allem mit dich, mit dir und mit mir macht auch, weil wir sind Menschen auch, ne? Wir wurden hier geschaffen. Wir haben diesen Auftrag bekommen auch. Der Psalmist in Psalm 8 schreibt, wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast sie nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Hier steckt ganz, ganz viel drin. Ne? Erstmal der Mensch, der in den Himmel schaut und das Ausmaß des Universums gar nicht versteht auch. Ne? Wir sind heute an einem Punkt, wo wir erkennen dürfen, wie groß das Universum ist, dass sich immer weiter ausbreitet, was dort alles noch ist und geschaffen wurde auch. Ne? Und der Mensch schaut den Mond an und die Sterne und ist schon überwältigt davon, was Gott geschaffen hat. Und fragt sich dann, es ist alles so groß. Wer bin ich denn als Mensch, dass du an mich denkst? Und dann Vers 6, ganz wichtig, du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, steht hier. Vielleicht steht bei euch in der Übersetzung da ein anderes Wort, gehe ich stark davon aus, hier steht das Wort Elohim. In manchen Übersetzungen steht hier Gott, in anderen Übersetzungen steht, du hast sie nur wenig geringer gemacht als die Engel, in manchen Übersetzungen als die Geistwesen. Oder, also hier ist ganz klar gesagt, du hast uns Menschen ein kleines Stück unter diesen Elohim geschaffen. Ja, wir sind nicht gleich den Engeln, wir sind nicht gleich Gott auch, wir sind ein kleines bisschen unten drunter. Wenig geringer als Elohim. Und das, weil Gott uns geschaffen hat in seinem Ebenbild. Das ist, was ist, was ganz Besonderes macht, was wir jetzt in den ganzen Versen immer gelesen haben. Wir haben immer gelesen, er hat uns Menschen geschaffen in seinem Abbild. Und es gibt in den 10 Geboten ein Gebot, wo es heißt, wir sollen kein Abbild von Gott machen. Vielleicht bist du noch in Kindergottesdienst so aufgewachsen. So, es gibt ein Gebot, man darf Gott nicht malen, man darf kein Bild machen davon. Ja, in unserem jetzigen Zeitalter denken wir ein bisschen, okay, warum nicht? Aber damals, als Gott dieses Gebot gegeben hat, den Israeliten, war das was Revolutionäres. Ne? Alle Völker drumherum, alle Religionen haben Götzen gebaut, haben ein Abbild gemacht von ihrem Gott, damit sie ihn anbeten. Außer die Juden, sie sollen kein Abbild machen. Und ich glaube, dass der Grund dafür war, weil die Menschen als Abbild Gott geschaffen wurden. Ja? Ein Abbild ist oft ein Götze, auch immer so als Stellvertreter oder so. Man sagt dann, hier der Götze, da ist quasi Gott und so. Aber Gott schafft uns Menschen in seinem Abbild als Statthalter, ja, als als Repräsentanten von ihnen auch. Ja. Und deswegen glaube ich, das war der Grund, warum er gesagt hat, ihr braucht kein Abbild von mir. So, ihr seid in meinem Abbild geschaffen worden, in meinem Ebenbild geschaffen worden. Und das macht was mit uns. Das verändert was mit uns auch, ne? Also mit meinem Denken, wie ich über mich selber denke auch. Wenn ich sage, ich bin einem Abbild von Gott geschaffen. Das heißt nicht, dass wir uns gegenseitig anbeten als Götzen, ne? Aber es macht etwas mit uns, wenn wir uns selber anschauen, morgens im Spiegel. Ein Ebenbild Gottes. Und auch nicht nur, wie wir uns anschauen, aber meine Frage heute Morgen ist auch, wie schauen wir unseren Nächsten an? Nicht hier im Gottesdienst, in der Kirche oder so, sondern in der Welt, ne? Natürlich. Das Abbild ist verzerrt durch die Sünde, ja. Aber wie schauen wir unseren Chef an, der kein Christ ist, oder unseren Arbeitskollegen? Wie schauen wir den, keine Ahnung, die Kassiererin im Laden an? Was fühlen wir, wenn wir Politiker sehen aus einer gewissen Partei oder gewissermaßen menschendenkende Leute? Wie sehe ich diese Menschen an? Sie sind ein Abbild Gottes, verzerrt durch die Sünde, aber das Gute für sie, aber das Blöde ein bisschen für uns ist, Jesus ist für diese Menschen gestorben. Jesus liebt diese Menschen. Auch wenn in uns dieses Gefühl kommt, ich kann diese Person nicht lieben oder ich habe wirklich einen Groll, und wo ich merke so, boah, das tut mir gerade sehr, sehr schwer auch. Gott, Jesus ist für diese Menschen gestorben. Der Elohim hat sie gemacht. Und Gott liebt sie. Wie begegnen wir Menschen, die keine Christen sind? Natürlich noch einen Schritt weiter. Matthäus 22, Kapitel 22, Vers 37. Kontext ist immer key bei solchen Versen. Nicht einfach Verse einfach so nennen. Hier kommen die Pharisäer. Pharisäer waren eine Lehrgruppe bei den Israeliten, bei den Juden. Das war eine Elitegruppe, die sehr, sehr penibel von dem Gesetz von Mose hinterhergegangen sind. Das heißt, die haben genau geschaut, hey, Opfer müssen wir so halten, das dürfen wir nicht tun. Klare Regeln waren ganz, ganz wichtig für die Pharisäer. Sie waren Gelehrte von dem Gesetz, was Gott Mose gegeben hat und Mose dem Volk, damit sie irgendwie in diese Beziehung kommen konnten mit diesem heiligen Gott. Und sie wollten Jesus herausfordern und haben gefragt, hey Jesus, was ist das wichtigste Gebot? Sie wollten halt Jesus ein bisschen provozieren, wollten ihn so aus der Reserve locken und gucken und in eine Falle locken, schreibt die Bibel sogar. Ne? Und Jesus antwortet, Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Das ist übrigens ein Gebot aus dem Gesetzen von Mose. Er hat das einfach nur zitiert. Ja, das ist das wichtigste Gebot. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was die Gesetze, was das Gesetz und die Propheten fordern. Und das schon sehr, sehr hochgestochen. Auch das zweite Gebot ist teilweise aus dem Gesetz von Mose. Er hat es nur ein bisschen, da ist dann, liebe deinen Mitmenschen deine Feinde so zu hassen. Aber er sagt ganz klar, liebe deinen Menschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz, die Propheten fordern. Das ist ein Dreiklang, den er hier nennt. Ne? Einmal Gott zu lieben, einmal den Nächsten zu lieben und einmal mich zu lieben. Das ist das Einzige, was Gott und die Propheten und das Gesetz fordert. Ein Dreiklang, wo ich den Gott liebe, den Nächsten und mich selbst. Und übrigens ist das auch, falls jemand fragt oder sich danach gefragt hat, das ist die Formel zum Weltfrieden. Ja? Wenn alle Menschen sich daran halten würden, hätten wir Frieden auf dieser Welt. Wir haben es gelöst. Aber das Problem bin ich und ihr, die Menschen. Blöd. Die Formel zum Weltfrieden, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe Gott mit all deinem Herzen, Hingabe und ganzem Verstand. Und eine Kritik, die man manchen Christen vorwirft, ist, dass es immer nur um die Liebe geht. Ist ja alles Liebe. Wir lieben uns, wir haben uns lieb. Ist alles schön und gut, ne? Kennt ihr vielleicht selber auch. Aber ich muss euch sagen, das Problem ist, genau darum geht's. Es geht um die Liebe. Es geht nicht die Liebe, wir haben uns alle happy, clappy lieb, aber es geht um die Liebe. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott liebt diese Welt, Gott liebt diese Menschen hier. Und deswegen kam Jesus auf die Erde, ist am Kreuz gestorben, weil Gott dich liebt und eine Beziehung mit dir haben möchte, damit du in seine Gegenwart kommen kannst als Kind, weil er dich liebt. Liebe. Jesus selber gibt uns die Gebote. Jesus selbst sagt, liebe Gott, deinen Nächsten und dich selbst. Also liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Ne? Also nicht den Nächsten und dich, sondern du kannst den Nächsten nur lieben, wenn du dich selber angenommen hast und selber liebst. Nicht im egozentrisch-narzisstischen, aber ihr versteht's. Und in dem Evangelium Johannes gibt Jesus ein neues Gebot sogar. Johannes 13, 34 bis 35. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An unserer Liebe zueinander. Wir können lieben, weil wir zuerst geliebt wurden durch Gott. Und an der Liebe untereinander werden Menschen erkennen, dass wir Jünger Jesu sind, Nachfolger Jesu sind. Und ein Beispiel von mir früher, als ich noch kein Christ war, bin mit 23 Jahren Christ geworden. Und vorher war für mich, jeder Mann war damals eine Konkurrenz auch, ne? Also es war immer, ich hatte sehr, sehr viel Hass Männern gegenüber, aber es war immer so ein Profilieren. Wer ist stärker, wer ist größer, wer traut sich mehr? Es war jeder Mann, der mir quasi damals, keine Ahnung, Anfang 20, so im Irish Pub oder so, jeder Mann, der irgendwie entgegenkam, war immer erstmal, der muss sich erstmal beweisen, ja, bevor ich überhaupt mit ihm was zu tun kann. Ich hatte nur Liebe Menschen gegenüber gehabt. Und das war wirklich so krass. Als ich Jesus mein Leben gegeben habe, war es diese 180-Grad-Wendung. Es war das Erste, was mir aufgefallen ist, war die Liebe zu den Menschen auch. Ich konnte Menschen annehmen, ich konnte sie anschauen als Mann und konnte sagen, ich nehme dich an und ich liebe dich in dieser freundschaftlichen Liebe auch. Und das war das Größte, was ich erfahren habe oder gemerkt habe auch, so diese, ich kann lieben, weil ich erstmal selber geliebt wurde und es angenommen habe, diese Liebe in meinem Leben. Deswegen ist dieser Dreiklang so wichtig. Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen. Das Herz ist die Quelle deines Lebens. Da kommt alles her, aus deinem Herzen raus. Ne? Und da ist auch die Frage, wo ist dein Herz auch? Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Hingabe und deinem Verstand. Sogar dem Verstand, sagt Jesus, den manche Leute sagen bei Religionen, schaltet mal den ab. Gerade den sollen wir einschalten, mit unserem Verstand Gott lieben in der Größe auch. aber auch liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja. Hast du selber verstanden, dass du in Gottes Ebenbild geschaffen wurdest? Sogar noch einen Schritt weiter, nicht nur Ebenbild Gottes, sondern durch den Tod und die Auferstehung Jesu sind wir in die Sohnschaft reingekommen und Tochterschaft. Also wir sind Kinder Gottes, wir dürfen uns Söhne und Töchter Gottes nennen. Elohim, der Gott, wird zu Abba, Vater, zu unserem Vater im Himmel. Ja. Deswegen das Leben, was wir geschenkt bekommen haben von Gott, der uns geschaffen hat, ist ein Geschenk. Wir haben nichts dafür getan. Keiner von euch hat was getan, dass er heute Morgen hier sitzt. Das ist ein Geschenk von Gott und dieses Geschenk müssen wir auch annehmen. Das ist auch eine Selbstannahme. Habe ich mich selber angenommen auch, dieses Geschenk, was Gott mir geschenkt hat. Wie kann ich meinen Nächsten lieben, wenn ich mich selber noch gar nicht angenommen habe? Und da möchte ich sagen, wenn du das vielleicht fühlst auch oder wenn du dich genau da wiedererkennst, der Elohim, dieser Schöpfergott, von dem alles kommt, der die Quelle von allem ist, hat dich geschaffen. Und dieser Elohim schaut dich an, wie ein liebevoller Vater seinen Sohn oder seine Tochter anschaut. Das ist der Blick, wie Gott dich heute Morgen hier anschaut. Ein liebevoller Blick. Wie ein liebender Vater, voller Liebe. Und ein riesiges Anliegen, welches mir auf dem Herzen liegt, seitdem ich Christ geworden bin, ist die Einheit und die Liebe zueinander. Ist kein Happy-Clappy. Ne? Wir müssen ja nicht alle Freunde sein. Ja, wir müssen nichts vortäuschen oder irgendwie. Aber Liebe ist mehr als einfach nur, wir haben ein super Leben zusammen. Sondern Liebe hat etwas mit Annahme zu tun. Liebe hat etwas mit Vergebung zu tun. Und Liebe hat etwas mit Zuhören zu tun auch. Wie sehe ich meinen Nächsten auch? Und wir sollen erkannt werden an der Liebe untereinander. Haben wir nicht selber Probleme untereinander, gerade unter Christen, egal ob hier oder irgendwo anders, die Liebe erkennbar zu machen in unserem Leben auch? Wie sehe ich meinen Nächsten auch? Höre ich dem Nächsten überhaupt zu? Kann ich vergeben auch? Kann ich ihn annehmen? Liebe hält nicht vor, sie sieht das Wohl des anderen und geht darauf ein. Nächstenliebe hat immer den Blick auf den Gegenüber gerichtet. Und das ist etwas, was der Teufel zerstören möchte. Der Teufel, genannt ein Durcheinanderbringer, er möchte diese Einheit zerstören untereinander. In jeder Phase Einheit in der Beziehung, freundschaftlichen Beziehung, das möchte er zerstören. Weil er weiß, da drin ist Kraft. Er möchte diese Beziehung in der Einheit, in der Ehe zerstören, weil er weiß, da ist Potenzial und Kraft drin. Das möchte er zerstören. Aber im Großen, der Teufel möchte diese Einheit hier in der Kirche unter uns Christen zerstören, weil er weiß, in Einheit liegt Kraft. Genau wie er weiß, dass eine Einheit von einem Land, ja, oder einer Welt Kraft drin liegt. Deswegen ist er dahinter und möchte sie zerstören. Und diesen Elohim, der uns geschaffen hat, in seinem Abbild, das, was ich heute Morgen mitgeben möchte, ja, dieses Abbild von Gottes in dem Gegenüber zu sehen, zu erkennen, ihn anzunehmen und zu lieben, aber auch in dir selber zu sehen und dich anzunehmen und zu lieben. Und nämlich, Vater, ich danke dir dafür, dass du uns geschaffen hast in deinem Ebenbild. Wir dürfen Repräsentanten von dir sein. Wir dürfen Statthalter Gottes sein. Wir dürfen der Welt zeigen auch, durch die Liebe, mit der du uns geliebt hast, dürfen wir uns unseren Gegenüber lieben auch. Und daran erkennen, dass du Elohim bist. Dass du Jahwe, der Elohim aller Elohim bist. Ich danke dir dafür, dass du uns liebst. Ich danke dir dafür, dass wir uns lieben können. Und nicht in der Wischiwaschi-Liebe und ist alles toll und alles schön, sondern eine Liebe, die annimmt und vergibt, die tief geht, die nicht oberflächlich ist, sondern die wirklich was mit Tränen zu tun hat auch. So wie du uns vielleicht manchmal anschaust und ja, oder wie ein Vater sein Kind anschaut und du uns liebst, aber trotzdem dich einfach danach sehnst, dass wir auf dem Weg sind, was du vorgesehen hast für uns. Jesus, ich lege alles vor dich hin und ich danke dir dafür, dass du uns mit Gnade und Güte begegnest und dass du uns vergibst auch und dass du uns liebst. Und ich bitte wirklich, dass wir dich hochheben wollen und preisen wollen. Das, warum wir uns hier treffen auch. Das, warum wir erkennbar sein sollen in der Liebe untereinander, weil wir dich preisen wollen. Wir wollen mit dieser Liebe auf dich hinweisen. Wir wollen Wegweiser sein auf dich hin. Wir wollen hin zeigen auf deine Liebe, mit der du uns erfüllt hast, dass es nicht von uns kommt. Ich danke dir dafür, dass du der Elohim bist. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an einen unserer Mitarbeiter. Zum Beispiel sonntags beim Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.